Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Gut, jetzt gibt es natürlich gerade aktuell wieder, sind wir auch konfrontiert da bei uns mit der gestiegenen Schattenseite der Digitalisierung, mit diversen Angriffen etc.
Ja.
Ganz ehrlich, gell, ich mach da jetzt gar kein Geheimnis draus, als das Ganze aufgekommen ist, dass das Autos SIM-Karten eingebaut haben, damit die Dinger online sind. Mhm. Auch nicht bei den Ersten, die das aktiviert haben. Weil, ich sage oft so halb im Scherz, ich bin ja IT-Skeptiker. Das Thema ist natürlich, weil ich natürlich weiß, wenn das Ding im Internet ist, dann kann man allerhand damit anstellen. Und ich nicht so wirklich auf diese ganzen Update-Prozesse dieser Autohersteller vertraut habe, dass das Zeug ja sicher ist. jetzt weiß ich nicht, wie geht es denn dir so damit, beziehungsweise gibt es da auch offizielle Reaktionen der Hersteller? Vor vielen Jahren einmal war es ja so, dass da zum Beispiel ein Jeep Cherokee durch Hacker übernommen wurde und ferngesteuert wurde. Was nicht cool ist, wenn man drinnen sitzt und das Auto fährt nicht mehr dahin, wo man will. Gar nicht cool ist. Ja. Gibt es da auch offizielle Reaktionen seitens deines Herstelleruniversums?
Nee, tatsächlich nicht.
Es wird gut.
Aber ich glaube, ja, das bestimmt. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass tatsächlich die Marken nicht unbedingt jetzt extrem im Fokus von kriminellen Aktivitäten liegen. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Also die sich da dran machen, die suchen sich natürlich dann erstmal die ganz hochpreisigen Fahrzeuge aus, ne? Dann bei den Premium-Marken angefangen. Insofern haben wir Gott sei Dank tatsächlich nicht so viele Berührungspunkte mit. Gott sei Dank sind dann eher so andere Sachen, über die man dann stolpert. Ne? Also wo dann hier reinmarschiert wird zum Beispiel und Schlüssel verschwinden. Das ist eher unsere Schwachstelle,
würde ich mal
sagen. Jetzt nicht mehr, wir haben Vorsorge getroffen, aber witzigerweise. Ne? Es gab eine Geschichte, das war eine Bande, die ist durch den Norden hier gezogen und hat Autohäuser besucht und hat dann Leute ins Gespräch verwickelt und Vorführwagenschlüssel mitgenommen. Ist dann abends wieder gekommen und hat die Fahrzeuge dann vom Hof entführt. Bis man dann dahinter kommt, sind die Dinger dann schon im Ausland. Ne? Gott sei Dank konnte das Ganze wieder zurückverfolgt werden, weil die bei Überwachungskameras festgehalten worden sind. Also für uns ist dann gut ausgegangen. Aber ja, man muss schon aufpassen. Ne? Ist schon auch leider vorgekommen.
Ja. Ich bin ja dankbar für dieses, sage ich mal, analoge Beispiel, weil im Prinzip das Vorgehen ja immer dasselbe ist, auch bei den, also immer ist übertrieben, aber häufig dasselbe ist, auch bei den oft als IT-Angriffe bezeichneten Wellen, die da über uns hereinbrechen, die allermeisten verwenden genau denselben Schmäh. Leute ablenken, überrumpeln und dann zu Handlungen bringen oder halt in dieser Überrumpelungssituation entweder Dinge oder Daten zu entwenden.
Ja, genau. Oder dass halt E-Mails kommen, ne? Mit bitte überweisen doch mal eben dahin oder hierhin und dann steht mal ein Absender darunter. Oder wir hatten vor kurzem erst eine E-Mail mit, Mensch, wie viel Geld haben wir denn noch auf dem Konto? Die Autos müssen noch überwiesen werden und eine Mitarbeiterin tatsächlich geantwortet hat, bis ihr das dann bewusst wurde, dass das vielleicht nicht so gut war. Hat dann auch eine Bankverbindung bekommen. Und hat es dann aber Klick gemacht. Ne? Also wir haben es nicht überwiesen.
Aber gut,
ja. Bei dem einen oder anderen funktioniert es dann. Ne? Klappt das dann.
Ja. Ja. Bei relativ vielen funktioniert das. Und das sollte es auch gar nicht heißen, irgendwie, also bitte versteht es mir richtig. Das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie das ist unmöglich, sehr, also mir kann es auch passieren. Also das mal vorweg, es passiert schneller, als man glaubt. Wichtig ist, dass man, dass einem bewusst ist, dass es schneller passiert, dass man es glaubt, damit man auch bewusst damit umgeht und aufmerksam bleibt. Und eben der Angriffsvektor Mensch, der ist ja wirklich. Wir hatten ja jetzt viele, viele Jahre rein technische Angriffe, wo diese ganze Mensch-Thematik ausgeklammert wurde, aber seitdem die technische Security einfach definitiv besser wurde, und zwar richtig massiv besser, ist offenbar der Mensch leichter anzugreifen als die Technik und auch sehr billig anzugreifen, weil massenweise E-Mails verschicken kostet fast nichts.
Ja.
Und ist somit eigentlich das größte Einfallstor. Und deswegen ist mein ein sehr großes Anliegen, dass wir oft auch darüber sprechen, wie wichtig die Aufmerksamkeit in dem Bereich ist.
Ja, und dass die Schwachstelle dann doch der Mensch ist, ne? Also auch oft.
Ja.
Genau.
Bei Schwachstelle Mensch fällt mir jetzt gerade noch was ein. Totaler Themenwechsel, wieder zu deinem Autothema. Jetzt haben wir da allerhand Assistenzsysteme drin. Und die greifen ja doch mitunter auch in das Fahrverhalten ein. Wie ist denn das so in deiner Beobachtung? Sind die Menschen da wirklich alle unterstützt oder gibt es da welche, denen das langsam zu viel wird, die damit überfordert sind, was das Auto mit ihnen alles macht?
Die gibt es auch auf jeden Fall. Also das Schöne ist ja an den Assistenzsystemen, ich muss sie nicht nutzen. Ich kann sie auch deaktivieren. Ne? Also gerade dieses Einlenken, wenn man in die Spur wechselt, ohne zu blinken, das kann man deaktivieren. Mein Mann hat es auch gleich sofort deaktiviert. Er will das da selbst in der Hand halten. Also insofern gibt es da schon Unterschiede. Ich finde das ganz witzig, das immer auszuprobieren. Ich zeig den Kindern das dann während der Fahrt. Guck mal, der lenkt von selber. Ja, ich glaube, da gehen die Menschen unterschiedlich mit um und solange es wirklich auch eine Option ist und nicht aufgedrückt für alle, die müssen das jetzt, ist, denke ich, auch okay.
Okay. Ja, spannende Beobachtung. Die Gefahr, die ich sehe oder die Möglichkeit, die es schon gibt, ist, dass eben eine gewisse Bevormundung gefühlt dann stattfindet und dann wird sich die Akzeptanz dann doch schnell wieder mal ändern. Und auch je nachdem, wenn wir so an Mobilitätsdienstleister, Mobilitätslösungsanbieter denken, das so weit denken, dass die Leute dann wirklich das Auto halt sich mieten oder was auch immer, was sie gerade brauchen. Und jedes Auto, in das du einsteigst, reagiert anders. Das ist natürlich auch noch interessant. Bin gespannt, wann dann so wirklich herstellerübergreifende Fahrerprofile entstehen.
Genau, ja. Ja, stimmt. Das ist schon spannend, ja, dass die mal so eine Norm dann auch wieder finden zusammen, ne?
Genau. Also wenn ihr jetzt, in einem Kleinstwagen dieselben ähnlichen Fahrverhalten entstehen, wo halt diese Assistenten ein- oder ausgeschaltet sind, so wie es halt für mich richtig ist, und dann steige ich in ein größeres Fahrzeug um und dann macht er dasselbe. Ja. Einfach auch, um gewissermaßen die Souveränität wieder zu bekommen oder die Routine wieder zu bekommen. Weil sonst stelle ich mir das sehr anstrengend vor, wenn man am Tag wechselt man vielleicht 3-4 Mal das Fahrzeug. Das wird dann irgendwann dann mühsam. Wir sind ja doch alle dann anders.
Ja, doch, das denke ich auch. Ich denke, dass es auch ein Hemmnis noch ist, ne? Auch überhaupt ein Auto zu wechseln, sich da umstellen zu müssen. Ne? Das ist, manche Dinge passieren ja wie automatisch. Der Blinker ist ja auch mal an derselben Stelle. Das hat ja einen Grund, ne? Warum der mal an derselben Stelle ist.
Außer ich war mal in Südafrika. Ah. Gut, linke Seite, das ist eine Sache. Nur da ist es nicht so, dass der Blinker immer links und rechts und so. Nein, das ist je nach Hersteller unterschiedlich.
Aha. Wow. Ja, siehst du, da weißt du ja, warum das gut ist. Und
umgekehrt war Wahnsinn.
Ja, ein schönes Beispiel dafür, ne, dass es Sinn macht, so eine Norm zu haben. Ne?
Ja, genau. Ich weiß nicht, Toyota. Es war, glaube ich, ein Toyota und VW bin ich gefahren. Und die waren genau verkehrt herum. Ah, jetzt bist du mir eh schon beschäftigt mit auf der linken Seite fahren und dann sind dann die Hebel auf der verkehrt. Da ist mir erst einmal aufgefallen, wie viel eigentlich automatisiert, also im Geiste so automatisiert abläuft. Gell?
Ja.
Und jetzt haben wir wieder neue Fahrzeuge gekriegt, elektrische. Und das sind der Gangwählhebel oben. Der braucht ja keine Gangschaltung, halt vor, zurück. Und da ist jetzt so, dass wenn ich nach vor drücke, das Auto wirklich vorfährt. Im Gegensatz zu den klassischen, wo ich nach hinten ziehen muss, um nach vorne zu fahren.
Ja.
Birgt natürlich auch die Gefahr, wenn man zwischen solchen Fahrzeugen wechselt, dass man tatsächlich in die falsche Richtung losdrückt.
Ja.
Also diese Bedienkonzepte, da hoffe ich, wird sich noch in der, ein Konzept durchsetzen. Und wenn sich jetzt jemand fragt, was das mit Digitalisierung zu tun hat, Leute, auch Digitalisierung, umgekehrt, Bedienkonzepte haben mit Digitalisierung zu tun. Denn wie wir ja von diversen Anwendungen wissen, sei es technische Geräte oder auch Apps oder Webseiten, die Oberfläche ist essentiell entscheidend, ob die zu einem Erfolg wird oder nicht, dieses Produkt. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt deine Hersteller zu wenig. Wie ist denn das bei denen? Wird da sehr viel drauf Wert gelegt, auf ein durchgängiges Bedienkonzept? Oder ist das eher so, auch beim SUV ist es komplett, fühlt sich das Ganze anders an als wie beim Kompaktfahrzeug?
Ist schon, ich würde sagen, eher durchgängig. Das wiederholt sich. Das Design verändert sich mal, aber das Bedienkonzept an sich, würde ich sagen, da bleiben die schon sehr treu. Dass da nicht so viele Veränderungen sind. Zwischendurch gibt es sicherlich auch mal so Abweichungen. In den 90ern hat man mal ein anderes Display probiert, ist dann aber schnell wieder davon weggekommen, weil die gemerkt haben, dass der Kunde nicht so gut damit zurechtkommt. Aber so, da ist schon viel Lehrgeld auch mit drin, mit reingeflossen. Ja, genau. Ja. Ja, gut. Man möchte es ja komfortabel auch machen, ne, für den Kunde. Das zieht sich ja überall durch. Es muss einfach sein.
Ja, und es ist eine gewisse Art der Markenbindung ja auch, oder? Ob es sich vertraut anfühlt, wenn man mal ein neues Fahrzeug wechselt oder ob das komplett anders ist. Weil dann kann der ja andere Marke auch nehmen, wenn es sowieso wieder komplett anders sich anfühlt.
Genau.
Okay. Gut, und dann kann man ja eigentlich Digitalisierung, Elektronik und Auto fast nicht besprechen ohne das Thema Lieferketten.
Lieferketten.
Wir machen das Ganze jetzt im November 2022, wo wir jetzt doch schon seit einer geraumen Zeit damit beschäftigt sind, fast in jeder Industrie, in jedem Gewerbe, das Material auf die Reihe zu bekommen. Wie geht es denn damit?
Ja, herausfordernd, ne? Definitiv ist ein Herausforderungsthema und sag mal, wir sind die Einäugigen unter den Blinden mit unseren Herstellern, dadurch, dass wir mit Marken zusammenarbeiten, die partnerschaftlich mit ihren Lieferanten zusammenarbeiten, haben wir das Glück, dass wir zwar auch Lieferschwierigkeiten haben, wir haben aber später diese Lieferschwierigkeiten bekommen und nicht ganz so extrem. Das ist gut, also es gibt auch Produkte, die wir liefern können, Mitsubishi Eclipse Cross als Plug-in-Hybrid zum Beispiel, haben wir gerade eine Garantie drauf, wer zum 15.11. bestellt, der kriegt das Auto auch garantiert noch dieses Jahr mit der Umweltprämie.
9.000 Euro. Erstaunlich schnell.
Also da haben wir, also ich führe das wirklich darauf zurück, dass das eben nicht so ein Hire-and-Fire-Modell ist, sondern langfristige Lieferantenverträge und da wird auch nicht sofort gekündigt, wenn die nächste Krise kommt, sondern dann guckt man, wie man da durchkommt. Und es gibt auch andere Hersteller, die dann direkt alles platt gemacht haben und ja, das fällt ihnen jetzt natürlich auf die Füße, weil die Lieferanten müssen ja auch gucken, wo sie bleiben und haben sich einfach neu orientiert zurecht. Da bin ich schon sehr froh und dankbar, dass es doch eine andere Kultur ist bei Toyota und Mitsubishi.
Das ist eher so diese japanische Kultur, gell, die doch jetzt nicht ganz so hektisch ist, sondern etwas bedachter. Ich merke das bei den Herstellern auch, es macht schon einen Riesenunterschied, ob es ein amerikanischer oder japanischer Hersteller ist, aber auch ob es ein japanischer oder chinesischer Hersteller ist. Ja, das sind Welten dazwischen von der Unternehmenskultur.
Genau, ja. Philosophie ist ganz anders, ne?
Ja,
insofern, klar, haben wir da auch Schmerz, aber eben, ich glaube, da gibt es andere Kandidaten, die größeren Schmerz haben, ja.
Ja, du hast da, wenn ich den Luftbildern so glauben darf, sehr viel auf Vorrat. Also sehr viele Autos stehen bei dir herum.
Ja.
Kann man die auch noch so reingehen und sagen, ach, der da drüben, der gefällt mir, nehm den mit? Oder wie läuft das so aktuell?
Ja, also tatsächlich nicht alles, aber ich sage mal 80-90% ist Ware, die man auch dann direkt bestellen bzw. mitnehmen kann. Wir haben auch ein paar Fahrzeuge, die zum Anschauen sind und dann zum Bestellen sind, wo es eben sehr extrem um Lieferzeiten geht. Alles klar, muss das Produkt natürlich noch zeigen können für diejenigen, die was bestellen wollen. Also ist beides dabei. Mhm. Genau, ja.
Und habt ihr auch einen, sagen wir mal, prosperierenden Gebrauchtwagenmarkt in eurer Region aufgrund dieser Lieferzeiten?
Ja, das merkt man schon ganz deutlich, dass der Gebrauchtwagenmarkt sich verändert. Die Preise sind gestiegen in der letzten Zeit. Der Bedarf ist natürlich da, weil wenn es keine neuen gibt, die ich bestellen kann, manche müssen ja dann auch handeln, indem ich Unfallschaden oder Leasingausläufer praktisch Ersatz brauchen. Das merkt man schon. Und macht das Ganze, ja, ich denke, das reinigt den Markt auch so ein bisschen. Ne? Es war ja eine Zeit lang so, dass echt alles Mögliche auch von den Herstellern in den Markt gedrückt worden ist, teilweise auch zu Lasten ja, der Qualität, will ich nicht sagen, aber schon zu Lasten der Preise. Das reinigt sich gerade, was ich spannend finde. Ja. Es reguliert sich gerade so ein bisschen, weil wir leben ja eh im Überfluss. Und auch bei den Autos gab es ja immer mehr Angebot als Nachfrage. Und jetzt ist es so, dass man doch so ein bisschen ja, nachhaltiger vielleicht denkt und bedachter ist. Was ich begrüße auf jeden Fall.
Ja. Sehr gut. Ja, mir liegen jetzt ganz viele Fragen auf der Zunge. Ich muss gerade überlegen, dass ich nicht zu viel herumspringe. Das ist ja. aber gut, ich springe einfach, ist ja wurscht. Wir haben jetzt zuerst schon gesprochen, kurz über das Thema der Mitarbeitenden. Du setzt dich da offenbar auch sehr stark auf digitale Kanäle, um neue Mitarbeitende zu finden.
Jo.
Ich weiß nicht, ob es ausschließlich ist, allerdings sehr intensiv. Digitale Wege. Was hat dich denn dazu gebracht, das so zu machen und nicht mehr im Regionalanzeiger zu inserieren?
Naja, das ist, das kann ich dir ziemlich gut genau beantworten. Einmal ist es so, dass wir mit den digitalen Medien Kandidaten ansprechen, die noch gar nicht wissen, dass sie bei uns arbeiten wollen. Also heißt, die gar nicht vielleicht aktiv suchen, also die gar nicht unbedingt auf den Stellenanzeigenseiten unterwegs sind, die gar nicht unbedingt bei der Arbeitsagentur suchen, die sind noch in Arbeit, die haben vielleicht auch noch nicht so einen Extremschmerz, dass sie jetzt akut sofort wechseln wollen, sondern die kommen eigentlich erst durch uns auf die Idee, dass es ja vielleicht auch cool wäre, eine Option wäre, sich doch nochmal zu verändern. Also ja, genau, also die Leute überhaupt erstmal zu aktivieren. Das machen wir dadurch, das heißt, es ist eine ganz andere Zielgruppe, die wir damit ansprechen und wir nutzen das auch, um viel mehr mitzutransportieren. Also bei einer Zeitungsanzeige kannst du zwar einen schönen Text reinschreiben, das sind dann meist so ein, zwei Sätze, wir sind eins der führenden Autohäuser in Ostfriesland, aber das war es dann auch, also da kommen ja keine Emotionen mit. Und in so einem Video, wir machen Recruiting-Videos, da kommt halt viel mehr rüber, da kann man meine Person sehen, wer ist das eigentlich? Passt die Nase zu mir? Passt die Chemie? Gefällt mir das Konzept? Was haben die so für Werte? Wie stellen die sich vor? Wie arbeiten die miteinander? Wer arbeitet da? Was haben die für ein Teamspirit? Das kann man dadurch ganz wunderbar transportieren. Durch diese Geschichte ist natürlich auch kostengünstig im Vergleich zu einer Zeitungsanzeige unschlagbar. Ich habe eine ganz andere Reichweite und ich spreche auch die Menschen an, die es sehen wollen. Also ich kann da ja auch sehr viel machen über Zielgruppensteuerung und man kennt es vielleicht, manche sprechen ja auch von so einer Social-Media-Blase, man bekommt ja immer ähnliche Inhalte wieder angezeigt und ich manchmal gar nicht mehr mit, was sonst noch so passiert in der Welt, weil es immer so dieselben Sachen sind. Genau, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil und dazu kommt, dass wir die Möglichkeit haben, das komfortabel zu gestalten, also nicht mehr dieses klassische, du musst jetzt erstmal einen Lebenslauf schreiben, du musst erstmal hier zum Fotografen mach mal, oder na gut, mit Handykamera reicht da meistens nicht, Bild mit einschicken, sondern eine Abkürzung nehmen. Das heißt tatsächlich innerhalb von 2 Minuten einfach zu sagen, okay, finde ich cool, interessiert mich, 2, 3 Fragen beantworten und in 2 Minuten bin ich dann schon dabei. Und dann gehen wir erst richtig ins Gespräch und gucken, okay, passt das, was stellt man sich eigentlich vor? Und geht dann weiter. Also haben dann mehrstufigen Prozess für. Das heißt, erstmal telefoniert man kurz, dass man merkt, ist das das, was wir suchen? Wurde die Anzeige auch richtig verstanden? Und wenn das dann spannend ist für beide Seiten, dann sieht man sich nochmal auf dem Bildschirm wieder, dass man einen Videocall hat, da auch nochmal so abgleichen kann, passen die Werte zueinander. Ja, und dann geht es erst in den Betrieb rein und lernt die Kollegen kennen. Dann dürfen die auch noch mal sagen, passt das für uns oder nicht. Deswegen geht es weiter, ja. Genau.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.